Lange habe ich mich bemüht, ihn hier zu haben, und er hat natürlich jede Menge Stress gehabt und musste einen Haushalt zusammenzimmern, zusammenbasteln mit seinen Kabinettskolleginnen und Kollegen. Jetzt ist es ihm gelungen und jetzt liegt der Haushaltsentwurf vor. Jetzt können wir drüber reden, aber bevor wir drüber reden, wollen wir ihn erstmal kennenlernen. Den Finanzminister, ich würde mal sagen, noch neuen Finanzminister Wolfgang Voss. Er ist für Thüringen zuständig und ich begrüße ihn recht herzlich im Studio. Schönen guten Tag, Herr Voss.
Ja, schönen guten Tag.
Sie kommen ja nun direkt aus Sachsen. Dort haben Sie, wie Ihnen die Kollegen bescheinigen, einen guten Job gemacht. Und jetzt sind Sie hier bei uns in Thüringen. Wie war das? Hat Sie Frau Lieberknecht angerufen und gesagt, ich brauche mal einen, der hier ein bisschen die Zahlen, das Geld zusammenhält? Oder wie läuft sowas ganz praktisch? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, sie hat mich angerufen, ganz praktisch. Und das war etwa so Anfang November. Ich war selbst etwas erstaunt. Sie haben ja gesagt, ich war Finanzstaatssekretär in Sachsen lange Zeit. Ich habe mich gefreut und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich zugesagt.
Man hätte ja auch denken können, dass Sie wieder nach Hessen zurückgehen, in Ihre Heimat, und lange genug in Sachsen im Osten gewesen. Jetzt machen Sie einen Abstecher nach Thüringen. Und ist das so folgerichtig? Sie sagen, Sie grasen jetzt den Osten ab und sagen?
Ja, das ist folgerichtig. Irgendwo bin ich vielleicht doch ein mitteldeutscher Typ, und Nordhessen, also aus der Gegend von Kassel, wo ich herkomme, zählt man ja zu Mitteldeutschland, jedenfalls historisch gesehen. Und insofern war es für mich also keine große Problematik, auch mental oder sonst wie, dass ich nach Sachsen ging. Das hat sogar auch familiäre Hintergründe. Und dass ich nun wieder ein Stück Richtung Kassel gehe, ist irgendwie folgerichtig. Ich fühle mich gut und fühle mich wohl dabei. Und bin auch in Thüringen angekommen, schätze die Mentalität der Leute und freue mich eigentlich auch mit meiner Frau.
Wie ist das also, wenn man nach Süddeutschland kommt, das sind ja die im Osten alles Sachsen, wenn man da irgendwie sagt, du hast doch einen sächsischen Dialekt, so, Moment, ich bin Thüringer. Und woher kommt das, dass sozusagen, gerade merkt man in Süddeutschland, wo die vielleicht noch nicht so oft in der ehemaligen DDR waren, dass dann immer irgendwie alles ins Sächsische gezogen wird? War das bei Ihnen früher auch so oder hatten Sie schon immer noch eine andere Verbindung?
Na gut, das Sächsische ist ja von der Sprachmelodie sehr einprägsam und vielleicht hängt es auch mit dem ersten Regierungschef hier in der DDR, in der ehemaligen DDR zusammen, dass man so das Sächsische irgendwie sehr stark mit der DDR, jedenfalls von westdeutschen Augen her gesehen, mit Ostdeutschland gleichsetzt. Erst nach der Wende, als ich dann auch nach Sachsen gefahren bin, aber dann auch Magdeburg angeschaut habe. Eisenach ist ja nicht so weit von Kassel entfernt. Das waren schon wirklich Erlebnisse für mich, und so langsam wird das Auge geschärft für die Binnenstruktur, und dann sieht man also auch die Vielfalt der neuen Bundesländer, der ostdeutschen Länder. Nehmen Sie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, alles Länder mit eigener, spannender Identität, würde ich sagen. Und so ist es natürlich in Sachsen auch. Also der Blick wird geschärft. Vielleicht dieses, was Sie ansprachen, dass man doch das ehemalige DDR-Gebiet mit Sachsen, ich denke, das verschwindet. Die neuen Bundesländer, wie man hier in Thüringen auch natürlich miterleben kann, sind sehr selbstbewusst geworden, auch was ihre regionale Identität anbelangt. Und das kann man nur befürworten und auch zum Weitermachen auffordern.
Da haben wir einiges zu bieten, sei denn es macht uns die Wirtschafts- und Finanzkrise und jetzt vielleicht die Währungskrise keinen Strich durch die Rechnung. Aber bisher können wir sagen, wir haben eine reiche kulturelle Landschaft, wir haben was zu bieten. Es hat sich auch wieder Industrie angesiedelt, da geht was in Thüringen. Aber trotzdem sind wir immer noch die den Sachsen ein bisschen hinterherlaufen und denken, müssen wir auch solche Haushalte hinkriegen wie die Sachsen und müssen so eine Wirtschaftskraft hinkriegen. Können die Sachsen für uns ein Vorbild sein oder darf man das in Thüringen gar nicht sagen?
Ich will mal so antworten. Ich glaube, Thüringen braucht Sachsen nicht hinterherzulaufen. Das ist also weiß Gott nicht so. Schauen Sie sich hier die Arbeitslosenquote an und vergleichen Sie die Arbeitslosenquote dann auch mit anderen Regionen der neuen Bundesländer. Da sieht man ganz deutlich, Wartburgkreis in Südthüringen, wo ja Arbeitslosenquoten sind, die also den westlichen durchaus gleich sind, wenn Sie an Niedersachsen oder Schleswig-Holstein an solche etwas auch nach dem Maßstab der alten Bundesländer, etwas schwächeren Bundesländer sehen, dann sieht man schon, dass sich hier etwas angleicht. Ja? Und ich würde sagen, wenn man das genauer analysiert, hier fließt was zusammen und Wirtschaft lebt ja von der Integration. Das ist hier doch ein sehr, sehr spannender Prozess, den man hier beobachten kann, der in Sachsen wegen der Grenzlage, selbstverständlich hat das alles seine Ursachen, so nicht beobachten kann. Und wenn man auch da die Aktivität der Wirtschaft und das Wirtschaftsniveau sieht, sieht man schon, dass sich hier, wie gesagt, etwas integriert und auf guten Stand ist.
Ja. Sie haben so ein bisschen beschrieben, dass ja der Teil, aus dem Sie kommen, in Hessen, also das ist Zierenberg, sind Sie geboren, dass ich das nicht weiß, wo das ist das schlimm?
Nein, das nehme ich Ihnen nun weiß Gott nicht übel, ja, sondern das ist ein kleinerer Ort, etwa 2000 Einwohner, 16 Kilometer westlich von Kassel, also im nordhessischen Bergland ist das, und ist ein schöner Ort, muss man nicht kennen, aber es ist eben meine Heimat und fühle mich auch nach wie vor verbunden.
Und Sie sagen, das zählt noch zu zu Mitteldeutschland, hören das die Hessen gern, wenn sie sagen, das ist doch ein Teil von Mitteldeutschland, weil so Mitteldeutschland sagt man ja, eigentlich sind die drei ostdeutschen Bundesländer, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Und das klingt jetzt so danach, als ob wir irgendwann mal tatsächlich zusammengelegt werden. Wäre das ein Wunsch von Ihnen, dass Sie sagen, also eigentlich diese Kleinteiligkeit, über die wir dann nochmal sprechen werden, auch von Thüringen, die kann sich diese Bundesrepublik eigentlich nicht mehr leisten? Wird es irgendwann in 20, 30 Jahren, wenn das gereift ist, die Erkenntnis, dass wir uns das nicht mehr leisten können, könnten Sie sich vorstellen, dass es dann größere Bundesländer gibt aus Ihrer finanzpolitischen Sicht? Was da politisch für Weichen zu stellen sind, ist eine andere Sache.
Aus finanzpolitischer Sicht kann ich mir natürlich vieles vorstellen, aber man muss eben auch mal Deutschland so sehen, wie es gewachsen ist, und Deutschland definiert sich eben sehr stark durch seine Region von den regionalen Identitäten her, und ich glaube, es ist dann doch ein bisschen ahistorisch, wenn man einfach gewachsene Länder dann zusammenfügt. Das können nur die Bürger selbst entscheiden. Sehen Sie das Beispiel Berlin, Brandenburg hat geklappt. Ich kann mich in den 50er Jahren, fangen Sie jetzt nicht an zu lachen, aber noch daran erinnern, wie das Land Baden-Württemberg entstanden ist. Das war ja direkt nach dem Krieg, war ja das Land Baden mit der Hauptstadt Karlsruhe, und Württemberg waren ja getrennte Länder, und das war ein langer Prozess, bis das dann zusammengeflossen ist. Also ich würde sagen, die Länder bleiben zunächst einmal so, wie sie sind, wie sie historisch gewachsen sind, und da sind die Leute auch stolz drauf. Wenn Sie fragen, Nordhessen, Mitteldeutschland, ja, wir müssen das nicht so einteilen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wenn Sie Ihren Blick etwas in die Historie schweifen lassen, dann werden Sie eben das ganz anders wahrnehmen können, und ich kann mich an meine Jugend erinnern, da haben wir den Strom bekommen von der EAM. Die EAM, das sind die Elektrizitätswerke Mitteldeutschlands mit Sitz in Kassel. Also das ist historisch.
Sie sind, muss man gleich mal erklären, 49 geboren und wir haben es gesagt, in Zierenberg, Hessen, und machen jetzt den Abstecher nach Thüringen. Ist das für Sie eine Zwischenstation? Was glauben Sie in dieser Legislaturperiode? Sie bringen die Finanzen von Thüringen in Ordnung, überzeugen die anderen auch noch, dass gespart werden muss. Und wenn Sie das ähnlich gemacht haben wie in Sachsen, ziehen Sie weiter, oder wie sind Ihre Pläne? Können Sie das schon sagen?
Ja, ich bin ja kein Nomade, ja. Nein, ich bin aus voller Überzeugung hierher gekommen. Ich finde das Land spannend. Ich freue mich auf die Kultur, und Sie brauchen ja nur mein Alter zu sehen. Dann ist wohl auch absehbar, dass ich also nicht nochmal irgendwo anders hingehe, und das soll es dann auch gewesen sein. Ich freue mich auf die Aufgabe. Sie ist spannend, man muss die Ärmel hochkrempeln, das hatten Sie schon ein bisschen angetextet, aber das ist eben auch gerade die Herausforderung, nicht? Die Herausforderung, das Gestaltende, was ich so spannend finde.
Über das Gestalten und was das genau heißt, werden wir besprechen nach einer kurzen Musik. Danach sprechen wir weiter mit Wolfgang Voss, dem Thüringer Finanzminister, über den Landeshaushalt, der ja im Dezember, wenn es alles gut geht, verabschiedet wird. Bis dahin wird es noch eine heiße Debatte geben im Parlament. Das Kabinett, also die Minister haben das alles schon abgesegnet. Zumindest liegt er jetzt auf dem Tisch, und darüber reden wir nach einer kurzen Musik. Ach Mensch, immer muss man über das Geld reden, das liebe Geld. Wenn es das nicht gäbe, hätten wir viele Probleme weniger, wahrscheinlich auch aber einige Probleme mehr, wenn wir noch tauschen müssten. Mit dem Geld ist das so eine Sache. Und mit Geld muss sich ein Mann beschäftigen, der für die Finanzen in Thüringen zuständig ist, nämlich der Thüringer Finanzminister Dr. Wolfgang Voss, der jetzt zu Gast im Studio ist. Da freue ich mich. Und Herr Voss, wir könnten jetzt ewig noch weiter plaudern über Hessen, über Thüringen, über Ihre Zeit hier, wie Sie sich eingelebt haben. Aber wir müssen natürlich über Ihre Arbeit sprechen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und da müssen wir nicht nur über Millionen reden, sondern eigentlich über Milliarden. Ich versuche das ja immer zu verstehen. Ich kriege oftmals dabei Kopfschmerzen, wenn ich versuche zu verstehen, wie das mit der Finanzkrise läuft, wie das läuft mit dem Euroraum und so weiter. Und wenn ich dann das runterbreche auf Thüringen, denke ich, da sind ja unsere Probleme noch vergleichsweise gering. Aber trotzdem haben Sie, haben wir und hat die Thüringer Politik ja eine Aufgabe. Bis 2020 müssen 2 Milliarden Euro eingespart werden, oder gibt es weniger? Die Zahl ist erstmal so gerundet korrekt, oder?
Das ist okay, ja.
Die setzen sich ja zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Mindereinnahmen. Also ab 2014 wird es aus Europa ein Drittel weniger geben. Dann der Länderfinanzausgleich gibt Thüringen auch nicht mehr so viel. Und dann läuft ja der Solidarpakt aus. Sind das so die drei Punkte, die uns in der Zukunft zu schaffen machen werden? Ist das so kurz prägnant zusammengefasst?
Das sind im Wesentlichen die drei Punkte. Es werden ja bis 2019 werden ja diese Sonderzuweisungen für die neuen Bundesländer programmgemäß, muss man sagen, auslaufen. Insofern handelt es sich hier, weiß Gott, nicht um eine Überraschung, die uns jetzt gewissermaßen an der Schwelle der neuen Dekade begegnet. Der Solidarpakt läuft 2019, 2020 aus. Das sind die wesentlichen Unterstützungsmaßnahmen des Bundes gewesen und sind sie ja noch. Das Land Thüringen bekommt dort 1,5 Milliarden pro Jahr. Die werden jetzt in hunderten Millionen Schritten abgeschmolzen und bis sie dann letztlich verschwunden sind. Das sind Zuweisungen, die letztlich den infrastrukturellen Nachholbedarf der neuen Bundesländer finanzierbar machen sollten und haben sie ja auch getan. Man kann das ja allenthalben beobachten. Aber auch die Europäische Gemeinschaft wird etwas mit weniger Geld aufwarten. Ist es die Hälfte? Ist es noch zwei Drittel? Wir wissen es nicht so genau, aber die jetzige Förderperiode läuft eben 2013 aus. Und da müssen wir sehen, was danach kommt. Mehr wird es auf keinen Fall, da können wir schon mal ganz gewiss sein. Und auch der Länderfinanzausgleich ist ja sehr stark bevölkerungsabhängig. Und wenn eben eine Bevölkerung schrumpft, bedeutet das auch im Haushaltsdeckel des Thüringer Finanzministers, dass es eben auch weniger wird.
Ja. Eine Bevölkerung, sagen wir, ist die Thüringer Bevölkerung, den demografischen Wandel, der ist, selbst wenn jetzt...
Der schlägt sich da auch nieder, ja, also jedes Jahr über 10.000 Personen, die weniger werden, und das heißt eben auch, dass wir weniger dort im Länderfinanzausgleich bekommen. Nun gut, wenn Sie diese drei Faktoren zusammenziehen und mal die Linie ziehen von der gegenwärtigen Situation bis 2020, dann sind das etwa 2 Milliarden, die wir dann weniger haben. Wir haben ja jetzt im Jahr 2011 einen Haushalt von 9,5 Milliarden und dann wird es dann etwa 7,5 sein. Nageln Sie mich nicht auf 100 Millionen fest. Darum geht es auch gar nicht. Aber wir werden also diesen Konsolidierungsprozess, diesen, ja, wenn Sie so wollen, Schrumpfungsprozess Richtung Westniveau, das bedeutet es ja. Wir werden ja pro Kopf der Einwohner dann etwa eine Finanzausstattung haben wie das Land Hessen oder wie der Durchschnitt der Flächenländer West. Und das heißt eben, diese aufbaubezogenen Dinge laufen dann langsam aus und gehen zu Ende. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Finanzpolitik.
Milde gesagt.
Ja, das ist eine Herausforderung und das heißt eben, wir müssen auch viele Strukturen bewegen, dass die Dinge verkraftbar sind und dass es keine abrupten Abbrüche gibt, das will ja niemand, aber der Weg ist begonnen, ich vollende die Reise, wir müssen das gestalten und die Ministerpräsidentin hat ja nicht ohne Grund diese Frage der Konsolidierung auch ein bisschen als Schicksalsfrage bezeichnet und dann auch in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt.
Ja, jetzt sind Sie schon bei der politischen Lyrik, wir wollen aber noch bei den Zahlen bleiben, das sind ja, die kann man sich ja kaum vorstellen, 2 Milliarden fallen dann weg und wir haben noch eine Zinsbelastung, also 700 Millionen müssen im Jahr an Zinsen gezahlt werden. Ist das, habe ich mir die Zahl falsch gemerkt oder stimmt das tatsächlich?
Die stimmt von der Größenordnung, sind etwa so 650 Millionen, 670 Millionen. Ja, na gut, das Land Thüringen hat eben 16 Milliarden Schuldenstand, ja. Das sind natürlich Mittel, die auch in Infrastruktur geflossen sind, die in die Landesentwicklung geflossen sind. Ich sage nochmal, es ist ja mit Händen zu greifen. Thüringen ist wirklich in einem guten, schönen Zustand. Das hat Geld gekostet und die Konsequenz sind natürlich die Zinsen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Haushalt 2012 und auch in Folge Haushalte bekommen, die ohne Neuverschuldung auskommen. Für einen Privatmann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass sie letztendlich nur das ausgeben können, was sie einnehmen. Und für den Staat sollte das auch gelten. Das ist eine ganz einfache Regel, zwar politisch schwer durchsetzbar, muss aber gelten. Und ich denke, wir werden das auch hinbekommen.
Wie ist das mit der Schuldenbremse? Tritt die nicht auch 2020 in Kraft? Wann dürfen Sie und wann darf Thüringen irgendwann mal keine Schulden mehr aufnehmen?
De facto ist das 2020 so. Das ist im Grundgesetz ja so verankert als Folge der sogenannten Föderalismuskommission 2, dass also Länderhaushalte ab 2020 keine strukturellen Defizite mehr haben dürfen, also ausgeglichene Haushalte. Aber Sie haben ja jetzt ganz gut bei der Verzinsung. Natürlich könnte man jetzt sagen, das Grundgesetz lässt das eine oder andere noch zu. Aber es gebietet die Vernunft und vielleicht auch, ist es eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass man eben keine Schulden mehr aufnimmt, so jedenfalls der feste Wille der Landesregierung, dass eben diese Zinsen nicht noch mehr steigen. Und das würde ja doch letztlich bedeuten, dass ich eines Tages steigende Zinsen in einen schrumpfenden Haushalt einzusortieren habe. Und damit wird die Frage der Generationengerechtigkeit offenbar. Ja.
Kommen wir mal zu dem festen Willen, denn wir fassen nochmal zusammen. Also wir haben eine Zinsbelastung von ungefähr knapp 700 Millionen ungefähr. Wir haben ab 2020 eine Schuldenbremse, also wir dürfen also keine neuen Kredite aufnehmen. Und wir haben die Situation, dass wir 2 Milliarden Mindereinnahmen haben bis 2020. Ja. Also das wahrscheinlich hängt das oben in Ihrem Büro als über dem Schreibtisch, als Fakten, zumindest virtuell. Das ist ja mal unglaublich. Also Sie vergessen es nicht und haben es fest im Kopf drin. Die Landesregierung hat den festen Willen, das zu ändern. Andererseits sagen Sie, das ist von den Fakten her nichts Neues. Warum ist denn, bevor Sie gekommen sind, da so wenig passiert? Warum war die Politik so unmutig? Denn Gebietsstrukturreform ist nicht richtig angegangen worden. Es gab sogar Steuergeschenke. Also wenn ich an die Abwasser- und Wasserbeiträge denke, die Entlastung, Subventionen, sind wir da nicht ein bisschen spät dran, in Thüringen uns auf diese 2020-Datum einzustellen?
Ach, naja. Wenn Sie sich ein bisschen in der Bundesrepublik umschauen, sind ja alle, auch die westdeutschen Länder dabei, sich auf diesen Korridor bis 2020 einzustellen. Und ich denke, 10 Jahre, das ist eine gute Zeitachse, wo man viel gestalten kann, Stichwort Personalabbau und so weiter. Ich denke, es ist nicht viel passiert, wie Sie sagen. Da möchte ich mal ein Fragezeichen hinmachen. Wir haben ja unter meiner Vorvorgängerin, die jetzige Landtagspräsidentin Dietzel, hat ja auch 3 Jahre lang einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Also auch hier ist doch ein fester Wille zu spüren. Dann kam die Finanzkrise, das hatten Sie schon angesprochen, mit enormen Steuermindereinnahmen. Und die sind einfach, da kann man einfach nicht hinterher sparen, jedenfalls nicht schnell genug. Deshalb, ja, auch deshalb ist es und war es so wichtig, eben für 2012 wieder mit ausgeglichenen Haushalten zu beginnen. Und der feste Wille kommt da zum Ausdruck, dass wir ja auch in dieser Legislaturperiode und überhaupt einen Ausstieg aus dieser Schuldenwirtschaft anstreben.
Ausstieg aus der Schuldenwirtschaft. Nun kann man ja einen Haushalt konsolidieren, also in Ordnung bringen, gibt zwei Möglichkeiten, also eine Ausgabenkonsolidierung oder eine Einnahmenkonsolidierung. Das heißt, Ausgabenkonsolidierung heißt für mich sparen, also weniger ausgeben. Gibt es aber nicht noch eine andere Möglichkeit, nämlich sich die Gedanken darüber zu machen, dass ich mehr Einnahmen habe? Also im Bund würde mir da die Vermögensteuer einfallen, Börsenumsatzsteuer, wir haben also ein Schattenbankenwesen, wir haben es gerade mit Professor Peukert gesprochen, die hat von der Dimension her das klassische Bankwesen überschritten. Wenn ich eine Transaktionssteuer einführe und da ist doch noch Geld zu holen, da müssen doch die Dollar- oder Eurozeichen bei jedem Finanzminister aufblinken und sagen, wir müssen die Einnahmesituation verbessern, dann können wir auch mehr ausgeben. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, Haushalte zu sanieren?
Ich denke, man muss einen mittleren Weg fahren. Aber die Probleme der öffentlichen Haushalte in Deutschland sind eben insbesondere Ausgabenprobleme. Natürlich können Sie an der einen oder anderen Steuerschraube drehen. Momentan haben wir ja auch Zeiten, wo wir Steuermehreinnahmen haben. Gott sei Dank, auch im Haushalt 2012 wird ja mehr Steuereinnahmen drin sein. Das Problem liegt gleichwohl auf der Ausgabenseite. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, mit dem Geld auszukommen, was wir haben. Wenn Sie allzu sehr an der Steuerschraube drehen, müssen Sie ja dann letztendlich auch die Rückwirkungen auf den Bürger, auf die Unternehmen mit in Betracht ziehen. Ich meine, wenn es so einfach wäre, wie es ja auch in verschiedenen politischen Spekten auch manchmal gesagt wird, ja gut, dann drehe ich nur an der Schraube und dann ist auf einmal der Haushalt voll und dann fragt man, was passiert dann? Und dann kommen eben die Folgewirkungen durch, dass Sie, sagen wir, Unternehmensabwanderungen haben, dass Sie insgesamt Abwanderungen haben. Diese Belastungsfähigkeit des Bürgers muss man ja schließlich doch auch im Auge haben. Und ich denke, die Verantwortlichen auf Seiten der öffentlichen Haushalte, die haben in meinen Augen, und so empfinde ich mich selbst auch, die Pflicht durch Prioritätensetzung mit dem, ich sage es nochmal, mit dem auszukommen, was die Bürger auch bereit sind, in die öffentlichen Haushalte hineinzugeben.
Jetzt redet ihr aber gerade von den großen Firmen und von den Banken. Also die kleinen, die Bürger, ich sag mal, die zahlen ja schon genug Steuern, könnte man jetzt so sagen.
Wir haben ja auch Körperschaftssteuer, Unternehmenssteuer, so ist es ja nicht als als kämen dort keine Steuereinnahmen her. Und jeder Handwerker, jeder Privatunternehmer, der nicht jetzt, sag mal, eine Kapitalgesellschaft oder sowas hat, bezahlt wie jedermann auch selbstverständlich seine Steuern nach den gleichen Prinzipien, wie es auch jedermann tut. Ja. Und insofern muss man diese Rückwirkungen betrachten. Wir haben auch einen Teil Steuererhöhungen ja auch hinter uns. Nicht? Denken Sie an den Emissionshandel, denken Sie an die Brennelementesteuer. Es wird eine Finanzmarktabgabe diskutiert im europaweiten Maßstab. Sowas wird nach meiner Überzeugung kommen und vielleicht kommen müssen. Aber gleichwohl, man kann aus der Volkswirtschaft dann auch nicht dauerhaft mehr rausholen, wie drin ist. Und man sollte da auch sehr, sage ich jetzt mal, als mehr als wirtschaftswissenschaftlich orientierter Mensch, man soll auch sehr vorsichtig damit umgehen. Ja, also es wird immer dann auch Rückwirkungen geben, die uns vielleicht nicht passen. Momentan haben wir ja einen guten Aufschwung und ein gutes Herausarbeiten der Wirtschaft aus der Krise. Da kann man ja nur stolz sein.
Ja, das kann ja schnell vorbeigehen, wenn diese konjunkturelle Einnahmesituation sich ändert. Da braucht es ja nur einen Husten zu geben. Es kann ja was einbrechen und dann bricht auch die Einnahmesituation weg. Das ist eine große Gefahr, die auch für Thüringen schwierig werden könnte.
Natürlich würde sowas schwierig werden. Wir haben das ja im Jahr 2009 gesehen und dann in der Folge 2010. Das ist ja gerade die Herausforderung. Sie müssen konsolidieren, Sie müssen an den Strukturen arbeiten. Ich sage mal Verwaltungs- und Behördenreform. Ich sage Personalabbau. Sie erwähnten es schon, etwa 10.000 Personen. Das wird ohne strukturelle Veränderungen überhaupt nicht abgehen. Und im Grunde genommen arbeitet man dort ja im Vorlauf. Also man kann, auch wenn der Haushaltsentwurf jetzt auf dem Tisch liegt, bin ich gedanklich, ob Sie es glauben oder nicht, bin ich eigentlich bei dem Haushalt 2013.
Und das soll ein Doppelhaushalt werden.
Das soll ein Doppelhaushalt werden, 13, 14. Das Geschäft hört letztlich nie auf und muss ständig und jeden Tag weiter betrieben werden.
Und sind Sie, nachdem Sie Ihren Haushaltsentwurf ja mit Ihren Ministerkollegen gebastelt, das ist ja doch schon eine Arbeit, sind Sie da jetzt entspannter und sagen, so, jetzt habe ich meinen Job gemacht? Oder glauben Sie, dass Ihnen das alles nochmal um die Ohren fliegt und im Parlament alles nochmal zerpflückt wird? Denn die haben ja eigentlich das Königsrecht, also die können ja und müssen über den Haushalt entscheiden. Also entspannter sind Sie schon, oder?
Entspannter bin ich auf jeden Fall, wie noch im Januar diesen Jahres, das ist ganz klar. Ja, die Kompetenzaufteilung ist eben so, dass zunächst einmal die Exekutive, das heißt die Regierung, hier einen Vorschlag machen muss und einen Vorschlag erarbeiten muss für einen Haushalt. Das haben wir ja gemacht, mit wirklich intensiven Verhandlungen, Austausch, Argumente, auch Ringen,
Streit,
selbstverständlich.
Da gab es Zoff und so, das ist ja in der Koalition wahrscheinlich
normal. Das muss so sein. Natürlich kommen da auch Meinungsverschiedenheiten aufeinander. Das liegt aber alles hinter uns. Was zählt ist, dass eben ein Haushalt mit rund 500 Millionen weniger Ausgaben vorgelegt wurde, weniger als 2011. Das ist das Entscheidende. Der Haushalt wird ohne Neuverschuldung auskommen, wie es auch unser programmatisches Antreten war. Das ist entscheidend. Das Ergebnis zählt letztendlich. Das ist der Vorschlag der Regierung, der Exekutive und wie es in der Demokratie ist, wie es demokratischer Brauch ist. Selbstverständlich, das Budgetrecht hat das Parlament aus guten Gründen. Wir werden das im September einbringen, werden wir den Haushalt vorlegen. So viel ich weiß, am 15. September wird das dann sein. Und ja, dann wird er diskutiert, dann wird er geprüft. So muss man sich das fast wie auf einer Intensivstation vorstellen, dass natürlich die Parlamentarier aufgerufen sind, ihre Meinung zu sagen, die Dinge zu überprüfen. Vielleicht den einen oder anderen Vorschlag werden sie sicherlich machen. Das ist ein Prozess, der dann bis Dezember gehen wird. Und am Ende des Tages wird ein einvernehmlicher Haushalt stehen, der nach meiner Überzeugung weiterhin eine schwarze Null haben wird. Und das ist ein Gewinn für das Land und ein Gewinn für Thüringen.
Also am Ende des Tages und natürlich auch am Ende des Jahres hoffen wir, dass es dann in diesem Jahr verabschiedet wird. Wird es noch eine Menge Diskussion geben. Kommen wir mal zu den 500 Millionen, die Sie eingespart haben, die Sie einsparen mussten und wollten und ohne Neuverschuldung ausgekommen sind, wie die sich zusammensetzen. Nun sagen ja die Kritiker, das war nicht wirklich strukturelles Sparen. Lieber Herr Voss, das haben Sie gut gerechnet, aber es war nicht strukturell. Sie sind nicht wirklich an die Substanz gegangen. Und wenn man mal die 500 Millionen zerpflückt, könnte man sagen, 100 sind die Eigenmittel, die sie für Investitionen aus Europa gebraucht hätten. Also Europaprogramme haben sie darauf verzichtet und der Eigenanteil 100 Millionen, 200 Millionen. Mehreinnahmen vom Bund ist auch nicht direkt eingespart worden. Und 200 Millionen haben sie den Kommunen, was heißt weggenommen oder weniger gegeben, den Kommunalfinanzausgleich. Mhm. Ist ja eine schöne Rechenaufgabe, aber sind sie dann nicht wirklich an die Strukturen gegangen? Mhm. Also sprich Abwasser, Wasserbeiträge, die Subventionen. Und die Gemeinde- und Gebietsreform, wo Sie ja auch selbst jetzt sagen und auch die Ministerpräsidenten, wir müssen jetzt langsam mal angehen, wäre es nicht besser gewesen, gleich strukturell zu sparen und wirklich sozusagen an die Substanz zu gehen?
Ja, wir haben ja auch strukturell gespart. So einfach, wie Sie die Rechnung eben aufmachen, so ist sie nicht. Dann wäre es wirklich ein Kinderspiel, so einen Haushalt hinzubekommen. Schauen Sie, so ein Haushalt besteht ungefähr aus 10.000 Einzeltitel, ja, die alle beredet werden müssen. Da finden Sie Kulturförderung genauso wie die Absicherung der Finanzen der Universitäten. Dieses finden Sie genauso wie das soziale Thüringen, Krankenhausbau und so weiter. Es gibt die unterschiedlichsten Aspekte zu den Steuermehreinnahmen wie folgt. Wir haben einen Haushalt von 8,99 Milliarden. Die Steuermehreinnahmen dienen dazu, damit ich überhaupt diese 8,9 erreichen kann. Ja, das heißt, sie sind dort mit eingeflossen. Gleichwohl mussten 500 Millionen gespart werden gegenüber dem Jahr 2011. Insofern sind die 500 Millionen wirklich eigene Einsparungen. Ich sage aber, hätten wir die Steuermehreinnahmen nicht bekommen, hätte man 600 Millionen sparen müssen. Gut und gerne 600 Millionen, wenn man einen ausgeglichenen Haushalt hätte haben wollen. Aber die 500 Millionen sind echt. Da sind ein Teil Europamittel, gewiss, das ist der Fall.
Also die 100 Millionen.
Die 100 Millionen. Mhm. Dann aber auch im kommunalen Bereich Einsparungen von rund 190 Millionen. Hierzu vielleicht folgende Aussage. Sind
Sie bei 300 schon?
Ja, folgende Aussage. Und der Rest geht im Grunde genommen auf das Land. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Hier geht es um Kürzungen von Landesprogrammen. Wir haben zum Beispiel im Baubereich nur noch Abfinanzierungen und wir werden nächstes Jahr keine neuen Baumaßnahmen beginnen. Das sind schon harte Einschnitte. Bitte unterschätzen Sie das nicht. Wir fahren damit einen Haushalt, der ungefähr auf dem Niveau von 2003, ja, das Land Thüringen hatte dieses Niveau von 8,99 schon mal als Ausgabe in 2003. Daran mögen Sie sehen, wie stark wir doch hier eingeschnitten haben, wenn man eben dann eine Reihe von Jahren dann nochmal diesen Haushalt fahren sollte und fahren muss. Zu den Kommunen vielleicht Folgendes.
Müssen wir mal weiterrechnen. Also wir sind jetzt bei 300 Millionen und ich vergesse uns die Zahlen so schnell wieder. Und da fehlen jetzt noch 200 Millionen und die kommen doch dann, wenn ich das jetzt so milchmädchenmäßig rechne, aus den restlichen Etats. Und das ist vom der kommunale Finanzausgleich. Das sind dann Mehreinnahmen, wie Sie sagen, die Kommunen haben. Und die kriegen sie eben nicht. Da beschweren sich jetzt die Kommunen und sagen, also er bricht sie selbst, CDU-Kollege sagt, also das geht gar nicht. Und der Gemeinde- und Städtebund ist ja richtig auf den Barrikaden und sagt, Leute, das schwächste Glied in der Kette sind die Kommunen und die wollt ihr jetzt schwächen und denen 200 Millionen weniger geben. Können Sie das wirklich verantworten oder ist das nur heiße Luft, was der Gemeinde- und Städtebund da rausposaunt?
Ich würde einmal sagen, natürlich kann ich das verantworten, sonst hätte ich es ja so nicht vorgelegt. Und was der Gemeinde- und Städtebund artikuliert, ist auch nicht heiße Luft, sondern das sind natürlich deren Argumente, die sie wägen. Das muss man ernst nehmen, das muss man sich anschauen, aber es hilft letztlich alles nichts. Die Kommunen haben etwa 170 Millionen zusätzliche kommunale Steuereinnahmen in ihren Kassen und die Mechanik des Finanzausgleichsgesetzes ist hier in Thüringen so, auf der Basis des Verfassungsgerichtsurteils von 2005, dass im Grunde genommen dann sich die Zuweisungen des Landes zurückziehen können. Dieses Ganze hat auch einen langfristigen Aspekt. In dem Maße, wie generell auch die nächsten 10 Jahre die kommunalen Steuereinnahmen steigen werden, wird sich die kommunale Finanzausgleichsmasse selbstverständlich reduzieren müssen. Das ist eine ganz normale Mechanik und dieses ist auch im Jahr 2012 hier der Fall. Sonst, wenn die kommunalen Steuereinnahmen nicht in dem Maße steigen würden, hätte auch das Land in der Tat nicht diesen Eingriff in den Finanzausgleich Bereich durchführen können. Aber so rechtfertigen sich die Dinge und der Rest muss eben die Diskussion zeigen. Aber ich halte das für vertretbar. Ich halte den Finanzausgleich, war ja auch mal die Frage der Verfassungskonformität. Ich hätte ja dieses Gesetz nicht vorgelegt, wenn es nicht unsererseits geprüft worden wäre. Und insofern bin ich guten Mutes und bin auch gespannt auf die Diskussion.
Ja, ich muss Sie nochmal nerven, Herr Voss, mit der grundsätzlichen Frage der Gemeinde- und Gebietsreform. Wie lange können wir uns diese Kleinteiligkeit noch leisten? Sie haben im Interview gesagt, ich bin nicht allein auf der Welt. Damit meinten Sie natürlich Ihre CDU-Kollegen. Da gibt es einen Herrn Fiedler, der immer natürlich wieder Stimmung macht und die Landräte und Bürgermeister, die natürlich Angst vor dieser Reform haben, weil sie einen Machtverlust fürchten, muss nicht trotzdem diese Gemeinde- und Gebietsreform angegangen werden. Das ist ja nur eine Rechnung, die wir schon seit einigen Jahren auf dem Tisch haben und sagen, diese Kleinteiligkeit können wir uns nicht leisten. Gehen Sie sie an und ist das tatsächlich dann irgendwann mal, liegt da was auf dem Tisch, wo wir sagen, das ist eine Möglichkeit, wo wir tatsächlich einsparen können?
Zu dieser Gebietsreform vielleicht mal Folgendes. Es ist, die öffentliche Diskussion ist sehr stark davon geprägt, Kreise größer, Kreise kleiner, gebietsstrukturell. Ich würde das Thema, wenn Sie so wollen, vom Kopf auf die Füße stellen. Das überwölbende Thema ist ganz gewiss die Verwaltungsreform. Ja, die Verwaltungsreform des Landes, Verwaltungsstrukturreform. Ja, dass eine Vergrößerung von Kreisen, eine gebietsstrukturelle Vergrößerung, muss sich ja rechtfertigen aus einem Sachverhalt heraus, ja, und nicht nur einfach, wir machen das mal größer, mal kleiner. Wenn ich nur so diskutiere, dann bleibt das inhaltsleer. Ich muss diese Frage füllen. Ich muss die Frage mit Inhalten füllen. Und Sie können die Inhalte nur gewinnen, wenn das Land bei sich selbst beginnt. Das heißt, den Weg beschreitet, seine eigene Verwaltung, seine eigene Verwaltungsstruktur. Auch die Frage, können wir uns alle Aufgaben, die wir momentan noch erfüllen, können wir uns die künftig leisten? Das heißt, das Land muss seinen Job machen und muss seine Verwaltungsstrukturen überprüfen. Insofern ist die Verwaltungsreform das überwölbende Thema, aus dem sich dann in der Folge andere Dinge ergeben können.
Wann geht's damit richtig los?
Ja, nun würde ich mal sagen, wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen in der Zeitung lesen können, dass die Regierungschefin ja doch in Form einer Stabsstelle, die sie in die Staatskanzlei einrichten will, dieses Thema, ich sage mal, ressortübergreifend organisieren will und angehen will. Und ich halte das selbstverständlich für den richtigen Weg. Und damit wird neben dem Haushalt letztlich das nächste Thema doch in den Mittelpunkt gestellt. Und dass ich als Finanzminister natürlich ein herausgehobenes Interesse an dem Thema habe, ist wohl auch klar, weil ein Personalabbau, wie wir ihn beschlossen haben, von zunächst einmal 8.600 Stellen, meine Zahl liegt irgendwo bei 10.000, das werden Sie nicht schaffen, wenn Sie alles gleich lassen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, bitte vom Kopf auf die Füße stellen, das Thema von vorne beginnen und nicht irgendwo bei der Konsequenz rumdiskutieren.
Dann sind wir bei Autokennzeichen und dann bei der emotionalen Diskussion.
Nein, da würde ich mich einfach, ja gut, das ist für die regionale Identität, jeder freut sich, wenn er da, Eisner, ist ja alles klar, ja, aber ich sag mal, ich würde mich nicht beteiligen an solchen Spielen, sondern die ernste, die wirklich ernste strukturelle Aufgabe, die dahinter steht und die angegangen werden muss, ja, wir reden von 10 Jahren, die angegangen werden muss, ist, dass das Land Thüringen seine eigene Verwaltungsstruktur auf den Prüfstand stellen muss. Wir müssen fragen, ob das die angemessene Struktur ist für eine schrumpfende Bevölkerung. Wir werden ja im Jahr 2020 etwa dann 2 Millionen Einwohner hier im Land, Thüringerinnen und Thüringen wird es dort geben. Und man muss eben diese Frage stellen, wo sind die Anpassungsmöglichkeiten, wo sind die Anpassungsnotwendigkeiten? Das betrifft übrigens auch, und ich bin jetzt weiterhin bei der staatlichen Aufgabenerfüllung, das betrifft auch die Schnittstelle zwischen Kommunen und Landesebene. Auch hier muss gefragt werden, ob die Aufgabenerfüllung im Sinne des Bürgers und der Unternehmen, ob die Aufgabenerfüllung gut Hand in Hand geht, ob es harmonisch ineinander fließt. Und dann am Ende des Tages muss man die Frage stellen, wie sind die Strukturen? Aber Ich kann nicht unten anfangen bei der Konsequenz und mache mal da irgendwelche Sandkastenspiele. Das ist inhaltsleer.
Mhm. Das klingt sehr überzeugend, was Sie sagen. Sie scheinen das wirklich angehen zu wollen. Sie können es natürlich nicht allein machen. Herr Höhen, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat ja gesagt, er ist für eine Zweistufigkeit der Verwaltung. Da ist immer diese, habe ich manchmal das Gefühl, ideologische Diskussion, Dreistufigkeit, Zweistufigkeit. Ist das ein Einsparpotenzial, die Zweistufigkeit, oder wie sehen Sie das ganz persönlich?
Ja, wir wollen jetzt auch schon wieder ein Ergebnis vorwegnehmen. Ja, jetzt wird ja erst einmal eine Stabstelle eingerichtet und es wird auch zu einem Expertenteam meines Erachtens kommen, dass man an klaren Kriterien diese Verwaltung nochmal hinterfragt. Sie müssen ja wie folgt sehen, die Verwaltung in den neuen Bundesländern, auch wo ich gearbeitet habe, auch in Sachsen, man hat doch sehr schnell die Verwaltung arbeitsfähig gestalten müssen. Da sind Vorstellungen der Aufbauhelfer genauso eingeflossen wie, ich sage mal, vorhandene Strukturen, denken Sie in der Landwirtschaftsverwaltung und so weiter. Dieses ist alles sehr schnell arbeitsfähig gemacht worden, sonst wäre dieser stürmische Aufbau, der ja doch gelungen ist und auch erfolgt ist, gar nicht möglich gewesen. Gleichwohl ist es doch gerade dann der richtige Zeitpunkt zu fragen, ist denn das schon das Optimum? Ist es das Optimum im Sinne der Bürger? Können wir entbürokratisieren? Können wir sozusagen verschlanken? Ich denke, diese wichtige Aufgabe, das ist eine genauso eine Basisaufgabe, wie es der Haushalt selbst ist. Und das ist wohl auch der Grund, warum sich die Ministerpräsidentin diese Aufgabe dann auch selbst angenommen hat.
Ich versuche trotzdem noch was aus Ihnen rauszukitzeln, denn es ist die Frage, wie lange können wir uns diese Kleinteiligkeit noch leisten? Wenn ich es richtig rausgehört habe, eben nicht mehr lange. Kann man da auch, oder ist es ein Tabu, über Ministerien zu reden? Ist man sagt, Bauministerium, Wirtschaftsministerium kann man zusammenlegen, da kann man auch einsparen. Es geht ja nicht nur um die Ministergehälter, sondern die ganze Personalstruktur, Personalabteilung und so weiter. Ist das auch eine Möglichkeit, auch in den Ministerien zu sparen, zu effektivieren und Ministerien zusammen?
Ja, selbstverständlich. Natürlich, nehmen Sie meinen eigenen Verwaltungsbereich. Ich habe ja schon auch öffentlich kundgetan, dass das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen jetzt ab 1.1.2012 aufgelöst wird. Es wird angegliedert an die Landesfinanzdirektion und soll also bis auf 9 Beschäftigte zurückgefahren werden, dann im Jahre 2015, 2016. Momentan haben wir es mit 150 Stellen zu tun und schon mit dem Haushalt 12 sind 50 Stellen weggefallen. Das ist so eine Sache, wo man sagen kann, hier läuft eine Aufgabe aus. Hier ist viel geleistet worden. Erinnern Sie sich bitte mal an die 90er Jahre. Da war die Frage offener Vermögensfragen eine der wesentlichen Hemmnisse der Entwicklung. Ja, und solche Beispiele, nehme ich mal ein anderes Beispiel. Nehme ich meinen Kollegen Matschi, der aus 12 staatlichen Schulämtern 5 machen will. Und auch dort geht es um einen Stellenabbau von 56 Stellen. Das sind solche Maßnahmen, die ich meine. Und diese Art der Hinterfragung wird uns voranbringen und wird dem Bürger mehr nützen als schaden. Mhm. Und dieses muss man wirklich analysieren und nicht in Form eines Schnellschusses jetzt in die Welt setzen, sondern das muss durchdacht werden. Und dann wird daraus auch was Gutes werden.
Wir gehen in die Abschlussrunde mit dem Thüringer Finanzminister Wolfgang Voss. Sie haben, ich habe schon wieder vergessen, wie viele einzelne Posten das sind. So einen Haushalt zusammenzubringen, ist eine harte Aufgabe, die Sie natürlich auch nicht alleine erledigen. Wie viele Leute sitzen denn da und rechnen? Dass man sich das mal vorstellen kann, wie viele Büros sind da Leute und schieben die Zahlen hin und her mit Excel-Tabellen oder wie? Ich weiß, kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ganz praktisch läuft.
Jedes Finanzministerium hat natürlich eine Haushaltsabteilung. Das ist sozusagen unser Herzschlag. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Abteilung. Da arbeiten etwa so an die 50 Personen. Das ist gegliedert. Diese sind in Referate eingeteilt und dann in einzelnen Ministerien zugeordnet, sodass ich natürlich das nicht alleine mache. Das geht ja überhaupt nicht. Aber das wird sauber vorbereitet und wir haben dort eine gute Abteilung. Die ist schlagkräftig, wie sich herausgestellt hat. Und insofern fühlt ein Finanzminister sich da auch ganz gut unterstützt. Ja.
Wichtige Elemente für ein Land, für die Ausstrahlung ist natürlich die Bildung und die Kultur. So, also sage ich mal, davon würde ich sagen, lebt Thüringen natürlich auch die Wirtschaft, das können Sie natürlich nur begrenzt beeinflussen, aber Bildung und Kultur sind zwei wichtige Faktoren. Sind das für Sie so Tabugeschichten, wo Sie sagen, bei Bildung, da dürfen wir einfach nicht ran, da müsste man eigentlich noch mehr ausgeben, damit wir tatsächlich ein Bildungsland werden mit hervorragenden Universitäten?
Ich will erst mal sagen, wir müssen kein Bildungsland werden, sondern wir sind eins par excellence. Die Thüringer Universitäten sind ja deutschlandweit bekannt und wir erleben das ja auch an einem Zuwachs an Studenten, die ja jetzt auch wegen der doppelten Abgangsjahre teilweise in Westdeutschland auch kommen. Und insofern konnte ja ein Hochschulrahmenvertrag auch verabredet werden. Ich glaube, das ist jetzt der dritte, der auch nochmal eine Steigerung gegenüber dem letzten vorsieht. Wir haben dort eine leichte Steigerung von Landesmitteln, aber dort fließen ja auch Bundesmittel rein. Und wenn Sie sehen, dass der Haushalt insgesamt schrumpft, aber doch im universitären Bereich, es ist, glaube ich, vom Jahr 2011 auf jetzt 12 doch nochmal gut 10 Millionen draufgelegt, dann sehen Sie auch, dass in schrumpfenden Haushalten durchaus Prioritäten gesetzt werden. Dieses wird langsam anwachsen, aber auch nicht stürmisch. Also hier werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen wie nirgends. Aber das würde ich als klare Priorität sehen hier in Thüringen. Und ich denke, unsere Universitäten können sich da auch gut weiterentwickeln. Also insofern Bildungsland und das Gleiche können Sie auch sehen im Schulbereich. Aber gleichwohl muss man auch hier mal die etwas längerfristige Brille aufsetzen. Das ist ja doch auch wichtig, wenn man nachhaltige Finanzpolitik betreiben will. Wir werden beobachten müssen, wie sich die Studentenzahlen selbstverständlich entwickeln. Und wir werden auch dort meines Erachtens von der Demografie nicht ganz befreit werden. Und dann werden sich auch entsprechende Fragen stellen müssen.
Da kann man jetzt einiges durchhören. Kommen wir zur Kultur. Ist das auch so eine Sache, wo Sie sagen, also die Kultur in Thüringen, Theaterlandschaft, da ist ja eine ganz wichtige Sache, diese kleinteiligen Theater. Müssen die in Zukunft auch bluten oder sagen Sie, das müssen wir so lange wie es geht noch halten? Also die Kulturlandschaft in Thüringen?
Natürlich, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass sich das Land Thüringen sehr stark über seine Kultur definiert und es sehr stark aus der Historie heraus definiert. Insofern ist es selbstverständlich, übrigens wie auch in jedem Bundesland, die Dinge sind verschieden, aber man muss damit sensibel umgehen. Das heißt natürlich nicht, dass dieser Bereich vollends freigestellt ist von gewissen Anpassungsnotwendigkeiten. Da bin ich nicht so nah dran, dass ich jetzt im Einzelnen die Theaterstruktur und so weiter durchschauen kann, aber auch hier wird natürlich die Finanzenge irgendwie spürbar werden und das Beste ist, dass ein Dialog dann auch in Gang gesetzt wird von Leuten, die dort eben Bescheid wissen, welche Möglichkeiten es dort gibt, aber es geht hier nicht um Zerschlagung, das wäre auch ganz unsinnig und auch ahistorisch, würde ich direkt sehen.
Sagen. Abschließend muss ich nochmal die zwei unangenehmen Dinge ansprechen. Einmal die Situation der Kommunen, gerade der kreisfreien Städte und die Abwasser- und Wasserbeiträge. Das war ja nun, ich sag mal, ein Wahlgeschenk von Herrn Althaus. Jetzt stehen wir da und Sie stehen und sitzen auf den Kosten. Dieses Thema Abwasser- und Wasserbeiträge, muss das nicht auch angegangen werden? Das hat doch eigentlich nichts mehr mit Steuergerechtigkeit oder mit Gerechtigkeit zu tun?
Ja gut, diese Frage der Privilegierungstatbestände, da gibt's ja ein klares Votum auch der CDU-Fraktion, insbesondere der CDU-Fraktion, dass man Wort hält und das ist für mich auch insofern sakrosant. Es sind natürlich auch Kosten, die durch dieses Eintreten des Staates entstehen und man wird das weiter beobachten müssen, inwieweit das gestaltbar ist, aber wir haben hier ein klares Votum, an das ich mich gebunden fühle.
Ja. Dann lassen wir das Thema, aber nochmal zu den Kommunen. Also jeder Abgeordnete wohnt in irgendwie einer Stadt und eine Kommune ist also wenn man so will, Kommunalpolitiker. Frage mich manchmal, wie denn bestimmte Entscheidungen zustande kommen. Wir hatten es in 2010, dass 3 von 6 kreisfreien Städten keinen Haushalt hatten. Die haben also einfach nicht hingekriegt, ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen. Ist denn, wenn man mal jetzt Erfurt ausklammert und Jena und Weimar vielleicht, haben die Kommunen nicht wirklich ein echtes Problem? Also wenn man sich dann noch die demografische Entwicklung anschaut, Suhl, Gera und so weiter, den Kommunen jetzt noch Geld wegzunehmen, ist das wirklich verantwortbar? Ich muss das zweite Mal stellen, die Frage.
Naja, Nun, fassen Sie das bitte nicht als herzlos auf, was ich jetzt sage, aber genauso wie der Solidarpakt für das Land zurückgeht, geht der Solidarpakt auch für die Kommunen zurück. Das heißt, ich kann nur die Kommunen auffordern und aufrufen, sich eine langfristige Perspektive auch zu erarbeiten, ähnlich wie ich das auf Landesseite tue. Und natürlich müssen auch dort die Haushalte konsolidiert werden. Sie müssen durchgeflöht werden. Da hilft mal gar nichts.
Durchgewas?
Sie müssen durchgearbeitet werden.
Durchgeflöht heißt also,
ja,
also wie
ja, ja, sich Sie alles müssen angucken. Richtig, ja, durchgeflöht ist schon richtig.
Habe ich ein neues Wort gelernt?
Es ist eben auch sehr kleinteilig, solche Haushalte. Durchflöhen heißt eben,
dass alles abgrasen, alles gucken,
sich anschaut, ja, alles auf den Prüfstand stellt. Und ich denke, dass dort die Kommunen einen ähnlichen Weg, übrigens in allen neuen Bundesländern und auch nicht nur dort, Sie haben ja schon von Schuldenbremse, das gilt ja auch für die westlichen Länder, man muss dieses eben sich anschauen und sich Szenarien erarbeiten, auch die Frage stellen, was kann ich mir vor Ort hier bei einer vielleicht zurückgehenden Finanzmasse leisten, was muss ich umgestalten? Diese ganzen Fragen entstehen ja auf kommunaler Ebene viel unmittelbarer noch als hier auf Landesebene, aber der Weg ist eigentlich vorgezeichnet und es wird eben, wie stark man Zeit hat, hängt eben auch damit zusammen, wie werden sich die kommunalen Steuereinnahmen entwickeln. Und hier kann man nur jeder Gemeinde sagen, sich auch einfach mal die nächsten 10 Jahre einfach mal vorzuknöpfen und sagen, ja, ich versuche mich jetzt mal in das Jahr 2020 zu versetzen und wie könnte unsere Gemeinde denn dann aussehen und wie könnten die Verhältnisse dann da sein? Und ich glaube, das gibt dann auch die richtige Perspektive.
Sie haben jetzt eben gesagt, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, es soll nicht herzlos klingen, aber muss ein Finanzpolitiker nicht im Kühl rechnen und dann manchmal vielleicht auch herzlos sein oder das eben von sich weg, die Konsequenzen, die das dann hat, eben von sich weg drücken, nein, ist es ein schwieriger Spagat?
Nein, herzlos, damit hat das nichts zu tun. Nein, man muss realistisch sein. Und soweit Sie realistisch sind, dann müssen Sie das auch sagen, auch wenn es unbequem ist, müssen die Probleme in den Mittelpunkt des Raumes gestellt werden. Wenn Sie das nicht tun und wenn Sie der Meinung sind, das ginge nicht, dann müssen Sie sich auch nicht darüber wundern, dass Sie niemanden finden, der mit Ihnen bereit ist, die Probleme zu lösen. Nicht nur, wenn man sie klar auf den Tisch legt, wenn man sie beschreibt, wenn man sie ungeschminkt diskutiert, dann entsteht und nur dann kann auch Bereitschaft entstehen, dass man sagt, okay, also so unsinnig ist es nicht, was hier auf den Tisch liegt und dann gehen wir doch vielleicht mit ihm mal den einen oder anderen Schritt mit.
Ja, und die Schritte werden jetzt folgen. Wir werden sehen, wie sich das bis Dezember entwickelt. Herr Voss, schön, dass Sie da waren. Ich stelle Ihnen abschließend noch die Frage, weil Sie können es ja sagen, das ist Ihre letzte, Ihr letzter Job wahrscheinlich jetzt in Thüringen, da haben Sie noch ein paar Jahre zu tun. Mit der Kleinteiligkeit haben wir über Thüringen gesprochen. Ich habe mehrfach die Frage gestellt, wie lange wir uns diese Kleinteiligkeit noch leisten können. Da kommen wir mal zum Föderalismus. Wie lange kann sich Deutschland diese kleinen Bundesländerchen noch leisten? Ist das eine Frage, die irgendwann auf dem Prüfstand stehen wird, ob wir uns Landesregierung in dieser Dimension noch leisten können? Ob wir uns Verwaltung in dieser Kleinteiligkeit noch leisten können oder wird irgendwann uns die Frage einholen, tatsächlich Zusammenlegung von Bundesländern, haben wir schon gesagt, oder zumindest eine Effektivierung. Wird das noch ewig so weitergehen? Wie ist da Ihre Prognose?
Also wir hatten ja schon am Anfang der Sendung das mal kurz angerissen. Man darf die historischen Grundlagen der Länder also nicht negieren. Natürlich würde im Bundesstaat wahrscheinlich etwas leichter regiert oder effektiver regiert, wenn sich eben das eine oder andere Bundesland zusammenschließt. Also es gibt ja dort Beispiele, Rheinland-Pfalz und Saarland. Ja, Saarland ist ja das kleinste Bundesland. Dann haben wir auch Bremen und Hamburg. Allerdings alles ehrwürdige Städte mit eigener Identität. Ich betone das mal ganz bewusst so. Aber natürlich kann man auch sowas in Niedersachsen eingliedern. Ja, aber die ganzen Diskussionen, die ich bislang, das ist ja kein neues Thema. Ja, die habe ich schon, da war ich noch Student. Habe ich die im Hörsaal gehört. Es hat ein starkes Beharrungsvermögen und das hat mit unserer Identität zu tun. Und die wollen die Leute nicht ablegen und aus gutem Grund wollen sie das nicht. Und insofern bin ich, was das Thema anbelangt, ganz entspannt und schauen wir mal, was uns die Zukunft bringt.
Ja, die Zukunft bringt uns was, aber trotzdem nochmal die Frage der Bildungskleinstaaterei, der Bildungsföderalismus, Medien ist Ländersache, Bildung ist Ländersache. Kann sowas ewig so bleiben? Müsste das nicht also auch flächendeckender organisiert werden und vergleichbar? vergleichbare auch? Sind das so Punkte? Oder
ich denke, es geht hier in dem Fall wohl eher um einheitliche Standards. Sie müssen den Föderalismus nicht als Dorn im Auge sehen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat in Deutschland wahnsinnig viel bewirkt. Und er hat Deutschland zu einem richtig demokratischen Land gemacht und dazu gehört auch Machtteilung. Und Machtteilung im Staat, da heißt eben, dass ich auch territorial die Macht differenziere. Und ich denke, das hat Deutschland gut getan. Und wenn Sie das Ganze anstatt negativ zu sehen, positiv sehen, nämlich im Sinne eines regionalen Wettbewerbes, ja, dass man auch schaut, wie sieht's denn woanders aus, macht der eine oder andere das besser? Ich bin überzeugt, dass auch nach Thüringen geschaut wird, dass man sich schaut, wie sieht hier die Hochschullandschaft aus, wie werden hier die Methoden. Wenn man dieses als Wettbewerb, als Ideenwettbewerb sozusagen sieht, dann ist der Föderalismus sehr fruchtbar. Und das gilt auch und vor allen Dingen im Bildungsbereich, nicht? Man kann einheitliche Standards, da habe ich sehr wohl Verständnis für, aber dass der Bund nun unbedingt in allen Landesteilen die Schule organisieren muss und dass die Lehrer demnächst Bundesbeamte sind, also da mache ich doch mal ein großes Fragezeichen hinter. Die Länder sind sehr wohl in der Lage, die Dinge zu organisieren und freuen wir uns doch mal über die Vielfalt, die wir bei uns haben.
Ein Abschlussplädoyer für den Föderalismus, gehalten von Dr. Wolfgang Voss, dem Thüringer Finanzminister. Schön, dass Sie da waren und wir könnten jetzt ewig weiter plaudern. Ja. Wenn Sie wieder mal Zeit haben, vielleicht nach Ihrem Urlaub oder wenn der Haushalt dann verabschiedet ist, kommen Sie gerne wieder vorbei. Da würde ich mich gerne wieder angeregt mit Ihnen unterhalten. Danke, dass Sie da waren und Ihnen noch einen schönen Tag.
Schönen Dank, ebenfalls.
Tschüss.